Heute ist zu Gast der Vorstandsvorsitzende, der Chef von VW, Herbert Diess.
Nochmal, VW ist jetzt auch nicht gerade wenig wert, aber im Vergleich ist das schon...
Na, im Vergleich ist es schon wenig.
Ja, muss man ja ehrlicherweise sagen. Absolut. Also ich glaube, wir reden jetzt hier so Größenordnung 60, 70 Milliarden von VW und da ist es ja teilweise dann Richtung...
400 Tesla. Ne? Tesla zeigt, dass eben auch an den Kapitalmärkten dieses Thema Mobilität, neue Mobilität, vielleicht auch autonomes Fahren schon zu sehr hohen Bewertungen wieder führen kann für die Mobilitätsunternehmen.
Zu Recht.
Also zu Recht.
Die Bewertungen sind zu Recht so hoch?
Ja, zu Recht.
Von Tesla?
Ja.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wir waren vor einigen Tagen zum Gespräch in Wolfsburg und je näher man aus Hamburg Wolfsburg kommt, desto höher wird wirklich gefühlt die Dichte an Volkswagen-Fahrzeugen im Stadtverkehr. Und dann gibt es so riesige Parkplätze rund um das Werksgelände herum. Da stehen halt auch wirklich überall VWs. Und dann auf einmal kommt dann so nach so ein paar Häusern dann halt diese Parkplätze und dann halt so ein Werkstor. Und wir brauchten ein Original vom Werkstor bis hoch in den Besprechungsraum von Herrn Diess in dem sogenannten Markenhochhaus, das mitten auf diesem VW-Gelände ist. So eine Dreiviertelstunde mit Einchecken und Corona und allem drum und dran. Dann waren wir da halt in der obersten Etage und von da guckt man aus dem Besprechungsraum runter auf das Werk. Und in den Hallen waren zu dem Zeitpunkt so 25.000 Menschen am Arbeiten. Im ganzen Gebäude war natürlich Homeoffice. Aber das ganze Werk, das tuckerte da vor sich hin. Mitten durch das Gelände führt der Mittellandkanal und da liegen dann so Schiffe an und werden irgendwelche Einzelteile oder Stücke sozusagen angeliefert oder abtransportiert. So genau habe ich das nicht verstanden. Aber da ist wirklich dann richtig halt Big Industrial Business. Und der Herr Diess aber war extrem entspannt, kam aus seinem Büro rübergeschlendert mit seinem Team. Natürlich immer mit dem gebotenen Abstand und mit Maske und so. Aber war echt gut gelaunt und sehr, sehr strukturiert und extrem sympathisch, muss ich sagen. Und dann haben wir im Gespräch die ganze Reise gemacht. Natürlich von Fragen der Transformation übers Marketing, über Mobilität bis natürlich auch Elon Musk und am Ende Bayern München. Also haben alles versucht mitzunehmen, was vielleicht das Berufsleben von Herrn Diess so ausmacht. Zumindest, was ich mir so vorstelle, was es ausmacht. Und ich fand, da war einiges drin. Ich habe den Podcast nochmal gehört danach und doch war erst sehr konzentriert, aber am Ende doch, glaube ich, kann man das anhören. Und deswegen viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Herbert Diess.
Hallo Diess.
Hallo Herr Westermeier.
Wenn man jetzt sozusagen hier über so einen großen Autokonzern drüber schaut, wie viel vom Erfolg ist heutzutage Produkt und wie viel ist Marketing?
Wow, im Autobereich ist immer ganz viel Produkt. Die starken Marken definieren sich über das Produkt und schwache Marken, die vielleicht auch im Produkt nicht mithalten können, müssen viel für Marketing ausgeben. Es ist sehr, sehr viel Produkt. Das Auto ist im Bewusstsein der Leute, man liest Autotests, alle Zeitungen schreiben über Autos, es gibt die Medien berichten, alle Medien berichten über Autos, sodass die Kunden sehr, sehr gut informiert sind. Und man verbringt viel Zeit im Auto, man gibt viel Geld aus fürs Auto, deswegen zählt die Substanz.
Hinweis auf einen intensiven Partner von uns, bei dem wir auch mit einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, und zwar auf Apinio. Ich habe es schon häufiger erzählt, die Kollegen revolutionieren den Bereich der Marktforschung. Sie bieten Real-Time-Market-Research an. Man kann noch aus einem Termin heraus, aus einer ganz konkreten Fragestellung heraus, eine Befragung in Auftrag geben und bekommen mehrere tausend Leute die jeweilige Frage auf ihre App gepusht. Beantworten die und bekommt dann repräsentative Antworten. Das ist ganz wichtig. Innerhalb kürzester Zeit bekommt man repräsentative Antworten von Apinio. Zu den Kunden von Apinio gehören unter anderem Red Bull, About You, Beiersdorf, Lidl und halt auch VW. Also, Apinio kann man sich mal merken. Wer Fragen hat an Menschen zu seinen Ideen, zu seinen Visionen, nutzt Apinio. Alle Infos unter apinio.com/OMR oder einfach eine kurze Mail an omr@apinio.com. Da kann man direkt die erste Befragung in Auftrag geben. Ich möchte außerdem hinweisen auf den zweiten Vodafone Business Talk, der am 12. November, also wenn ihr den Podcast bei Erscheinen hört, am Donnerstag stattfindet. Um 14 Uhr geht's da los und Gastgeber sind wie immer der Alex Saul, der Geschäftsführer von Vodafone Business in Deutschland, und der CEO von Vodafone in Deutschland, der Hannes Amitsreiter. Und die beiden begrüßen den Christoph Käse, einen sicherlich der bekanntesten deutschen Digitalexperten, lange bei Axel Springer gearbeitet, jetzt beratend tätig, lange auch im Silicon Valley gelebt, verschiedene Bücher, Bestseller wohlgemerkt, geschrieben. Der Christoph Käse ist dazu Gast. Das alles natürlich digital, Ich glaube, das kann man sich mal eintragen, das kann man sich merken. Um 14 Uhr am 12. November vodafone.de/businesstalk.
Hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verschoben? Also wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, dann liest man ja immer wieder, dass verschiedene Marken quasi sehr ähnliche Autos auf verschiedenen oder auf derselben Plattform herstellen. Und dann heißen die am Ende nur anders, jetzt mal überspitzt gesagt.
Nee, da gibt es sicherlich Trends, dass Konzeptsegmente ähnlich sind, die Autos ähnlich viel können, aber es gibt immer noch eine große Differenzierung. Ja, wenn Sie bei uns im Konzern, wenn Sie einen Porsche fahren, dann ist es ein Porsche, er liefert all das, was Sie von einem Porsche erwarten, eine direkte Lenkung, das Geräusch dazu, die Verarbeitungsqualität. Und wenn Sie einen Skoda fahren, dann sind Sie begeisterter Skoda-Kunde und der Skoda liefert eben Wert fürs Geld und tolle Effizienz, gute Verarbeitungsqualität. Also die Marken sind schon... liefern ihr Kundenversprechen.
Okay, das heißt, es hat sich ja nicht verschoben in den letzten Jahren.
Ich glaube nicht. Ich glaube sogar eher so, dass wir, man könnte ja jetzt erwarten, dass durch die Elektrifizierung das vielleicht noch näher zusammenrückt, weil die Antriebsstränge ja unterschiedlich werden. Aber die Marken schaffen es, sich schon gut zu differenzieren über Design, über Anmutung, jetzt zunehmend auch natürlich über die HMIs, also über die Kundenschnittstellen, über die Assistenten, über die Sprachassistenten. Jede Marke wird einen eigenen Sprachassistenten haben, der wird auch die Markenpersönlichkeit zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, die Angst ist unbegründet.
Okay, aber es ist ja noch nicht mal unbedingt Angst. Ich meine, eine Marke kann man ja auch aufbauen. Und ich meine, das können ja auch deutsche Automobilfirmen extrem gut. Also ich meine, eigentlich wäre es ja schon fast eine gute Nachricht, wenn Marketing wichtiger würde, weil da wissen wir, haben wir starke Marken, da können wir uns drauf verlassen. Als Außenseiter bin ich da fast, glaube ich, da mehr dran als jetzt an die Produktion, weil da weiß man ja gar nicht, was
kommt. Ja, aber da sind wir vielleicht jetzt, da sind wir auch aneinander vorbeigesprochen. Also Marketing in meiner Interpretation ist eben Werbung übers Produkt zu machen. Ne? Aber natürlich spielt die Marke eine große Rolle. Die Marke, die über das Produkt hinausgeht, die Kundenansprache, das Erleben im Verkaufshaus, im Internet, das Erleben der Marke auf den Online-Portalen, im Konfigurator, das spielt natürlich eine große Rolle.
Okay, das hat sich schon dann auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren so.
Ja, natürlich. Wir hatten vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch, war der überwiegende Kontakt übers Autohaus. Das passiert heute auch noch, aber es ist ein Teil des Markenerlebnisses. Ein Großteil findet im Netz statt.
Und welche Orte im Netz sind sozusagen da entscheidend, also die Websites der verschiedenen Brands?
Was die noch? Websites, die Konfiguratoren, aber dann natürlich auch sind alle Medien, alle Automedien auch mittlerweile im Netz verfügbar. Sie kriegen die Tests, sie kriegen ja auch aus neuen Redaktionen Informationen zu Autos. Also das hat sich sicher stark gewandelt.
Und sitzen Sie auch manchmal da und konfigurieren sich mal so ein Auto durch?
Ja, mache ich.
Ob das alles funktioniert und so?
Mache ich, ja.
Okay. Ist denn das eigentlich, sagen wir mal, ein Trend, dass jetzt, weil Sie gerade über Autohändler auch sprachen in der echten Welt, dass die immer mehr in die Innenstädte gehen? Das ist ja sozusagen früher so gewesen, aber bis heute auch viel am Stadtrand, in den Gewerbegebieten sitzen die Autohändler. Aber ich habe das Gefühl, verschiedene Brands versuchen das schon zu verändern und auf einmal in Hamburg gibt es jetzt durchaus irgendwie von Marktbegleitern von Ihnen dann irgendwie Läden direkt im Hanseviertel daneben Gucci sozusagen.
Ja, gab es immer schon. Premium-Marken haben immer schon versucht, sehr teure Marken auch in die Top-Einkaufsstraßen zu kommen, um dort ein Showroom zu haben. Also ich glaube nicht, dass sich da zusätzlich was ändert.
Okay. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über digital gesprochen. Sie konfigurieren mal und gucken sich das an, aber sind ja eigentlich vom Hintergrund her wirklich klassisch Fahrzeugingenieur, also kommen aus dem Produkt sozusagen. Jetzt, wie haben Sie denn Ihre Transformation gemacht? Also mit wem haben Sie sich ausgetauscht? Wer ist für Sie ein wichtiger Ansprechpartner für so Digital-Business-Fragen?
Ja, das Auto ist schon immer, ich sag mal, die letzten 20 Jahre auch ein digitales Produkt. Das Auto hat viel Software-Code, ist sehr, sehr komplex. Ein Auto hat 10-mal mehr Code als ein Smartphone. Das Auto war schon die letzten, 15, 20 Jahre extrem auch geprägt durch Software. Auch die Autoeigenschaften, also die Fahreigenschaften, Lenkung, Bremse sind extrem durch Software geprägt. In der Applikation spielt Software eine große Rolle. In den letzten Jahren wird es zunehmend auch auf der Vermarktungsseite digital oder viel digitaler. Und ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden es nochmal wirklich revolutionieren. Das Auto wird wahrscheinlich das komplexeste digitale Produkt, das die Welt hat.
Aber deswegen, ja, wie steigt man da ein? Also ich meine, wenn ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, so im Aufsichtsrat von VW, da sitzen ja eine ganze Reihe von Leuten und sicherlich wirklich Koryphäen, aber keiner, der jetzt einen dezidierten Digital-Business-Hintergrund hat. Also irgendwo suchen sie ja wahrscheinlich auch mal nach Austausch, nach Inspiration in dem Bereich. Ist es dann wirklich Telefonate? Ich habe das vor kurzem auch bei LinkedIn gesehen, dann telefonieren sie oder sprechen mal mit dem CEO von Microsoft oder sowas. Aber jetzt so im Alltag, wer sind da so die Ratgeber?
Ja, wir arbeiten, ich meine, das Smartphone ist auch seit 20 Jahren ins Auto integriert. Also von daher arbeiten wir mit den Tech-Unternehmen der Welt schon traditionell auch zusammen, auch mit den großen Halbleiterherstellern, mit den großen Suchmaschinenportalen, Tech-Unternehmen jetzt im asiatischen Bereich, Tencent, Alibaba oder auch an der Westküste, weil natürlich das Auto für die auch ein wesentliches Produkt ist. Die Halbleiterhersteller sind zum Teil die gleichen und natürlich auch große Softwarehäuser sind auch die digitale Welt begleiten, sodass wir da über ein etabliertes Netzwerk schon auch über Jahre verfügen.
Also man kann sich jetzt auch so vorstellen, dass sie dann wirklich so mit den logischerweise CEOs dieser Firmen dann da Alibaba oder Tencent oder auch im Zweifel Google, Microsoft regelmäßig mal so Texten, E-Mails verschicken, was man sich so trifft.
Ja, man trifft sich schon, weil das Auto auch in deren Interesse sehr stark steht, auch zunehmend noch Bedeutung gewinnt. Google ist, bekommen Sie ja mit, ist sehr interessiert am Auto, an der Kundenschnittstelle. Ja. Waymo, eine Google-Tochter, alle Tech-Unternehmen sehen das Auto als eine große Betätigungsplattform, weil eben die Leute sehr viel Zeit im Auto verbringen. Das Auto kann die Internetzeit nochmal verdoppeln, wenn man überlegt, dass man vielleicht nicht mehr fahren muss, sondern nur noch Internet konsumiert. Und von daher ist das Auto natürlich auch ein Objekt, auf das alle gucken.
Ist denn das Wettbewerb oder machen Sie sich so ein bisschen Sorgen vor den Ambitionen von Google oder Apple im Bereich Auto, weil es gibt ja so die These, dass die auch selber am Ende welche bauen wollen.
Ja, ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob die welche bauen wollen, aber sie wollen mit Sicherheit dort beteiligt sein an der Zeit, die im Auto verbraucht wird, an den Kunden herankommen, den Kunden im Auto bedienen, vielleicht auch Dienstleistungen ins Auto rein anbieten, die sicher im Wettbewerb zu uns stehen. Ja.
Und ich meine, wenn man sich mal anschaut, was diese Firmen gerade so wert sind, jetzt an der Börse, eine Marktkapitalisierung, dann wäre es ja für die relativ einfach, sich sogar einen etablierten Autohersteller zu kaufen. Also jetzt bei VW, da gibt es ja viele Aktionäre, die das glaube ich nicht verkaufen wollen würden. Hier das Land Niedersachsen oder so zum Beispiel. Aber generell andere Autofirmen, erwarten Sie da solche Entwicklungen vielleicht im nächsten Jahr?
Bis jetzt hört man davon nichts. Ne? Da schrecken Sie vielleicht ein bisschen zurück. Weil das Autogeschäft ist schon komplex und kapitalintensiv. Ne? Autofabriken zu bauen ist sehr aufwendig. Autos zu produzieren ist dann schon was man sich wahrscheinlich als Digitalunternehmen nicht unbedingt als vornehmen will.
Okay, aber möglich wäre es rein theoretisch.
Also möglich wäre es, ja. Rein von den Kapitalstrukturen wäre es sehr einfach für einen Google oder auch für einen Apple, sich eine Autofirma zu kaufen.
Ist es für Sie irgendwie klar, dass das so ist, dass jetzt diese Firmen so viel wert sind und jetzt, nochmal, VW ist jetzt auch nicht gerade wenig wert, aber im Vergleich ist das schon eine andere Welt nochmal auf einem sehr hohen Niveau. Denkt man da manchmal...
Ja, im Vergleich ist es schon wenig.
Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Absolut, also ich glaube, wir reden jetzt hier so Größenordnung 60, 70 Milliarden von VW und da ist es ja teilweise dann Richtung eine Billion oder sowas.
Also oder 400 Tesla. Ne? Tesla ist ein ganz gutes Beispiel, das auch zeigt, Tesla ist vielleicht ein Unternehmen, das man dazwischen ansiedeln könnte. Ne? Auch ein Autounternehmen irgendwie, aber eben auch ein Digitalunternehmen, ganz sicher. Tesla zeigt, dass eben auch an den Kapitalmärkten dieses Thema Mobilität, neue Mobilität, vielleicht auch autonomes Fahren schon zu sehr hohen Bewertungen wieder führen kann für die Mobilitätsunternehmen.
Zu Recht?
Zu Recht.
Die Bewertungen sind zu Recht so hoch?
Ja, zu Recht.
Von Tesla?
Ja.
Also glauben Sie, ich meine, da gibt es ja die Riesendiskussion, ist das jetzt alles, sind das nur die Fanboys, die Verrückten?
Bewertung ist immer Zukunft, ne? Perspektive. Aber wenn man unterstellt oder wenn man, wie vielleicht die Märkte unterstellen, dass Tesla etwa vorne wäre beim Thema autonomes Fahren, vielleicht weit vorne und dann auch Volumenführer bleiben könnte bei Elektromobilität, sehr schnell wachsen könnte, dann kann man sich so eine Bewertung schon vorstellen. Ja.
Okay. Und ist man da, ich meine, Sie haben jetzt, ist es ein großer Impuls für Sie gewesen, auch zu sagen, Elektromobilität first, also man verbindet ja ganz stark diesen Gedanken, dass jetzt auch VW elektrisch werden soll als Konzern mit Ihnen. Und ist das auch ein bisschen ausgelöst oder inspiriert worden von Tesla?
Nee, ich glaube, die Tesla hat eine große Rolle gespielt, weil sie früh eingestiegen sind, aber die Idee des elektrischen Fahrens ist nicht auf Tesla begründet. Alle, ich glaube auch die deutschen Automobilhersteller waren alle damit befasst, diese neuen Möglichkeiten der Lithium-Ionen-Batterien ins Auto zu bringen, zu experimentieren. Und man hat sich gefragt, kann das funktionieren, elektrisch fahren? Tesla hat es sicherlich beschleunigt auch, aber es gab auch Startups in China schon in den frühen Jahren, die eigentlich gezeigt haben, dass es ein gangbarer Weg ist. Und die Diskussion um den Klimawandel, die ja sich deutlich auch verschärft hat in den letzten Jahren, hat es nochmal beschleunigt. Elektromobilität ist, glaube ich, der einzige Weg, wirklich den CO2-Footprint der Mobilität deutlich zu reduzieren, perspektivisch auch zu null zu bekommen. Und damit ist das die Antriebsform der Zukunft.
Sagen wir mal, auf wie viele Jahre voraus ist denn jetzt der Tesla-Kurs? Weil ich meine, wenn man sich das Output anschaut, was die haben, was jetzt VW hat, das ist ja auch wiederum kein Vergleich. Das sind ja nur ein Bruchteil davon. Jetzt sagen Sie, Mensch, die Bewertung ist aber trotzdem, wenn man in die Zukunft...
Ja, wenn wir mit Analysten sprechen, dann merkt man ganz deutlich, dass die Analysten sehr stark eben nur noch das Zukunftsgeschäft beurteilen. Da kann man natürlich sagen, wie viel Anteil am Elektromarkt hat ein Hersteller, hat Tesla viel. Kann man im Elektromarkt Geld verdienen? Tesla beweist ja. Und der Rest ist dann Perspektive. Wie gut sind die Autos beim autonomen Fahren? Welche Strecken kann man schon zurücklegen? Und da ist Tesla in den USA zumindest relativ stark.
Warum ist es eigentlich so, dass, ich meine, wenn jetzt VW elektrisch wird und die Tochterfirmen auch, aus Marketing-Sicht mal gefragt, dass die ganzen Modelle nicht einfach am Ende ein E dran haben und dass man das komplett neue Fahrzeugmodelle quasi erfindet. Ich bin selber sehr begeisterter e-tron-Fahrer, dank einer Partnerschaft mit Audi, aber ich wundere mich, dass der e-tron e-tron heißt und nicht einfach im Zweifel jetzt, sagen wir mal, Q 7e oder im Zweifel, dass der irgendwie VW nicht einfach Golf E heißt. Das wäre ja eigentlich aus Marketing-Sicht viel logischer. Warum haben die eigene Namen?
Naja gut, wir haben, das gibt es bei uns ja auch. Wir hatten den Golf E. Der große Unterschied ist, nutzt man die Plattform, die auch verbrennungsmotorisch betrieben werden kann, oder macht man eine neue Plattform? Plattform heißt die Grundsatzarchitektur des Autos. Wie ist das Auto aufgeteilt räumlich, wie ist es dimensioniert? Und solange Sie eben Plattformen nutzen, die auch Verbrenner beherbergen, also die auch dann konventionelle Antriebe beherbergen, können Sie das Potenzial der Elektrofahrzeuge nicht vollständig ausnutzen. Sie bleiben bei Kompromissen in der Reichweite, auch beim Package. Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn Sie den Verbrenner komplett wegdenken aus einem Auto, dann haben Sie einfach Platz da, wo jetzt der Tank ist, der Auspuff ist, das Aggregat. Sie brauchen einen anderen Platz für eine flache Batterie, so eine Schokoladenbatterie, wie man es auch nennen kann. Und damit sind Elektrofahrzeuge, die spezifisch konstruiert sind, die also keinen Verbrenner mehr mittragen, sind tendenziell besser, können mehr Reichweite, haben eine bessere Kostenbasis in der Regel und können mehr Platz bieten. Der ID.3 zum Beispiel hat außen die Abmessungen von dem Golf, innen ist er so groß wie ein Passat fast. Okay. Und das sind dann Eigenschaften, die können Sie nur erreichen, wenn Sie eben konsequent den Verbrenner wegdenken. Das heißt, der e-tron ist so ein erster Schritt der Marke Audi. Die nächsten Fahrzeuge sind dann spezifische Elektrofahrzeuge gekommen.
Okay, aber aus Marketing ist es trotzdem verrückt, eine neue Marke zu erschaffen, was das alles kostet und das in den Kopf der Leute reinzubekommen und alle kennen ja.
Ja, aber e-tron ist ja immer noch Audi.
Ja, das stimmt. Okay, ja. So gesehen ja, aber ja. Ich meine, aus meiner Sicht sind ja auch so Automobilhersteller am Ende deswegen so wertvoll, weil sie halt häufig sehr, sehr etablierte Produktmarken auch schon haben. Ne? Und die verliert man dann quasi. Oder die wäre dann sozusagen ergänzt, statt dass man die sozusagen in Vordergrund
stellt. Naja, Audi, ich glaube nicht, dass man die verliert. Audi durch den Erfolg, auch mit dem e-tron, kann eben Audi auch die Kernmarke, den Wert der Kernmarke steigern, kann jüngere Kunden adressieren, wird moderner, wird zukunftssicherer. Ich glaube schon, dass es auch die Marke Audi.
Das auf jeden Fall. Also für die Fahrzeug- oder für die Firmenmarke selber auf jeden Fall. Ja. Nur dass die ganzen Produkte, mal die Teilmarken sind halt dann nicht mehr so im Vordergrund. Und die hat man ja schon über Jahre aufgebaut. Also ich meine, ein Avant oder das kennt man ja, ne? Ein, ja. A3, wie sie alle heißen. Das ist ja alles irgendwie in den Köpfen der Menschen drin. Und wenn man da jetzt auch noch ein E dran machen würde, dann denkt man sich so, dann wäre das doch einfach viel einfacher.
Ja, aber es ist eben dann doch auch nur ein E.
Okay. Jetzt haben Sie ja gerade schon Tesla eingeführt und natürlich kann man jetzt nicht sprechen, ohne über Tesla nochmal zu reden, insbesondere Elon Musk. Sie kennen sich ja ganz gut.
Ja, wir tauschen uns hin und wieder aus. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ist immer interessant, auch mit ihm zu sprechen. Und ja.
Und dann ab und zu rufen Sie ihn mal an oder er schreibt Ihnen eine Nachricht und sagt, Mensch, Herbert, hast du mal
wir
Zeit?
Wir melden uns hin und wieder, ja, zu Fragen der Technik, der Ladenetze, der Batterien. Vor Corona haben wir uns auch gelegentlich getroffen.
Ja. Und wie schätzen Sie den ein? Also ich meine, es ist ja schwer zu greifen. Also auf der einen Seite baut er unglaublich erfolgreiche Firmen und wird da so als Gründergenie wahrgenommen. Auf der anderen Seite kommen da manchmal Nachrichten raus und irgendwelche Social Media Output, wo man denkt, ist jetzt wirklich wahr?
Was meinen Sie?
Ja, zum Beispiel, wenn er sich da irgendwie politisch äußert oder auch über Corona jetzt oder über irgendwelche thailändischen Taucher, das ist ja schon alles grenzwertig.
Ja, mag sein. Für mich ist er einfach sehr relevant in unserer Industrie, weil er sehr mutig voranschreitet, auch hohe Risiken geht, weil er mit einem weißen Blatt Papier startet, was wir in Jahrzehnten uns erarbeitet haben, erstmal nicht akzeptiert oder respektiert und damit zu anderen Lösungen kommt, die zum Teil sehr innovativ sind. Und deswegen macht es viel Sinn, mit ihm zu reden und auch seine Gedanken nachzuvollziehen.
Wie viel von dem Tesla-Erfolg ist denn Elon Musk und wie viel ist sozusagen die Firma selber, der Rest der Firma?
Ja, es ist schon natürlich viel eher, das Unternehmen prägt, aber er hat auch eine tolle Mannschaft mittlerweile.
Und da wechseln ja auch Leute durchaus hin und her, ne?
Ja, es gibt auch bei uns ein paar Leute, die mal bei Tesla waren und Tesla hat ein paar Leute, die auch mal bei uns waren. Ja.
Und was berichten die so? Ist das
ist schon anstrengend.
Ja, das höre ich auch mal so. Okay. Hat denn Elon Musk Sie ein bisschen persönlich auch inspiriert? Sozusagen auf ihre sozusagen Art, ihren Job auszuüben?
Nein, persönlich nicht, aber ich glaube, man muss einfach einen Menschen, der eine Industrie derart verändert, schon sehr, sehr ernst nehmen. Und der macht es ja nicht nur im Auto, sondern ich glaube, sein Engagement im Orbit ist auch ganz bemerkenswert. Also von daher, glaube ich, lohnt es sich, sich mit ihm zu befassen.
Aber was ich manchmal, wie macht er das? Also ich meine, Sie haben ja nun auch jetzt nämlich einen Vollzeitjob und der macht irgendwie zwei Firmen dieser Art und auch alles
mit dem her. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier nur ein Interview über Elon Musk machen.
Absolut, ja, genau.
Aber er ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe, ist analytisch sehr stark, hat eine gute Physikausbildung dahinter und von daher weiß er, von was er redet.
Also das muss man wirklich auch, glaube ich, allen sagen, die jetzt nicht so tief drin sind. Ich hätte das auch mal gelesen. Der muss sich wirklich extrem gut auch mit den technischen Sachen auskennen. Ne? Ja. Also das ist jetzt keiner, der nur aus dem PR oder aus dem Business kommt, sondern der ist wirklich auch Fachmann.
Absolut. Viel mehr als viele der anderen Startups im Automobilbereich.
Welche anderen Startups sind denn da noch sozusagen ähnlich relevant für Sie, die Sie angucken?
Wirklich relevant ist wirklich Tesla.
Und dann daneben haben Sie jetzt die
Ja, daneben gibt es sicher auch Startups, die noch Dynamik gewinnen können. In China vor allem gibt es einige, aber einige sind ja auch schon wieder, in Auflösung begriffen, weil es ist eben nicht so einfach, ins Autogeschäft einzusteigen. Man braucht auch Tesla zeigt, ne, wahrscheinlich 15, 20 Milliarden, um überhaupt reinzukommen. Schon auch Ausdauer, da gab es ja auch Rückschläge. Also nicht so einfach, in unsere Industrie einzudringen. Aber Tesla hat es geschafft.
Und am Ende auch wegen Elon Musk und seinen Kontakten und seiner Möglichkeit, immer wieder Kapital zu besorgen oder selber irgendwie reinzuschießen oder so, ne?
Ja, vor allem wegen seiner guten Ideen.
Ja. Waren Sie überrascht über diese Nikola-Geschichte, die vor kurzem passiert ist, wo da so ein Typ mehr oder weniger sich eine Firma ausgedacht hat oder eine Lösung und dann auch schon an der Börse war, dann ist da, glaube ich, irgendwie General Motors eingestiegen oder so und am Ende entpuppt sich jetzt ein bisschen als Luftnummer?
Ja, das hat mich nicht überrascht. Ne.
Okay, also ich kannte das Unternehmen auch.
Nee, aber man kann ja ableiten von dem, was man da liest, was da dahinter sein könnte oder was sind die Ideen, die da proklamiert werden.
Okay, und da haben Sie gesagt, okay, das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Mal wieder möchte ich diesen Podcast nutzen, um an das Thema Geldanlage zu erinnern. Haben wir ja schon in den letzten Wochen verschiedentlich hier gemacht. Und diesmal der Hinweis auf den Partner Visual West, eine Tochter der Union Investment aus Frankfurt. Da sitzt ein Team aus Finanzprofis und Digitalexperten und hat sich was Neues ausgedacht, nämlich eine Sparplanlösung, die man digital verfolgen kann. Man zahlt da 25 Euro im Monat ein zum Beispiel und kann dann ganz entspannt fürs Alter sparen oder mal für eine Weltreise, für ein Eigenheim. Man kann da auch natürlich nachhaltig investieren, wenn man das gerne möchte, also Gutes tun über das Investment. Es gibt auf Sparbüchern einfach keine Zinsen mehr, so gut wie keine Zinsen mehr. Deswegen denkt bitte an sowas. Visual West setzt insbesondere auf ein Portfolio aus ETFs. Ich glaube, das sagen alle, die sich damit auskennen. Das macht total viel Sinn. Ihr schaut am besten mal tiefer rein. Ne? Das ist, wenn ihr jetzt sagt, okay, der Westermann redet immer so viel von Finanzanlage, ich verstehe es immer noch nicht im Detail. Ich habe zumindest jetzt noch einen Gutschein über 50 Euro, den man bei allen möglichen Online-Shops einlösen kann. Man bekommt also 50 Euro Cash mehr oder weniger, wenn man sich einmal registriert unter visualwest.de/OMR und dort den Code OMR entsprechend eingibt. Also alle weiteren Infos dazu und natürlich auch zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter visualwest.de/OMR und in den Shownotes und bei uns unter dem Artikel zu diesem Podcast.
Wenn man Sie so verfolgt, das kann man ja ganz gut machen, also weil Sie zum Beispiel über LinkedIn sehr aktiv sind. Wie kam das denn? Also ich meine, Ihr Berufsleben hat ja so nicht angefangen, dass Sie sozusagen so sichtbar waren, nehme ich an. Da gab es ja auch noch gar kein LinkedIn, als Sie,
haben Sie recht,
BMW-Vorstand früher mal waren zum Beispiel. Jetzt seit einiger Zeit sind Sie richtig sichtbar und auch als vielleicht die erste Generation wirklich relevanter Top-Führungskräfte in Deutschland, die das so macht. Jetzt irgendwie, ich glaube, 150.000 fast Follower bei LinkedIn und mit regelmäßigen Output dort. Wie kam es?
Ja, wir hatten das uns schon überlegt, abgewogen. Es gibt ja Kollegen, die da relativ aktiv sind in sozialen Netzen.
Also Elon Musk zum Beispiel.
Ja, Elon Musk zum Beispiel. Es gibt andere, die da gar nicht erscheinen. Wir haben uns dann vor, ich glaube, so 5 Monaten, 6 Monaten entschlossen, da reinzugehen mit der Erwartung, dass man einfach besser kommunizieren kann, schnelleres Feedback geben kann, auch wichtige Positionen rauslegen kann, auch mit dem Aspekt, dass wir mit so einem großen Unternehmen, 650.000 Mitarbeiter, auch einen großen Teil der internen Kommunikation damit abdecken können. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert nach dem halben Jahr, weil das doch eine ganz neue Qualität in der Kommunikation schafft. Ich glaube, dass man nicht mehr gut kommunizieren kann, wenn man soziale Medien nicht betreibt und nicht damit umgeht. Und ich fühle mich da sehr bestärkt, weil es einfach Chancen gibt, vor allem von diesen, ja, ich glaube 130.000 Follower sind vielleicht 30.000 oder vielleicht ein Drittel vielleicht sogar die Hälfte interne. Und das ist natürlich eine großartige Plattform, schnell intern zu kommunizieren, intern auch Positionen rauszulegen, die Leute wissen, wo der Chef steht, aber dann auch Chance zu geben, zu kommentieren, kritisch zu hinterfragen, in Dialog zu kommen. Und das verbessert auch meine Arbeit, ne? Weil dieses schnelle Feedback kann man nur über soziale Medien kommen.
Und dann muss man sich so vorstellen, Sie haben eines Tages mit Ihrem Kommunikationschef oder mit, weiß ich nicht, Ihrer Frau oder mit Ihrem Vorstandskollegen gesessen und gesagt, Mensch, das mache ich jetzt mal.
Also ja, erwogen haben wir es schon eine Zeit lang. Es gab ja schon auch ein paar Pioniere. Dieter Zetsche war schon sehr aktiv über die Jahre. Man hat es so begleitet. Vieles ist dann auch, muss man auch kritisch hinterfragen. Vieles ist Selbstdarstellung und dann manchmal gibt es auch so ein bisschen Klamauk da. Das muss man alles nicht haben. Aber wenn man es mal reduziert auf das, was Substanz gibt und Qualität des Dialogs, dann bleibt da schon sehr viel. Und ich fühle mich da jetzt aus der Arbeit des letzten halben Jahres deutlich bestärkt. Also ich kriege es ist einfach eine neue Dimension des Feedbacks, das man hat, auch der Möglichkeit der Selbstreflexion, weil sie bekommen ja einen Blumenstrauß an Kommentaren zu einer Position, die sie rauslegen. Ja, und erst an dem Blumenstrauß erkennen sie, wie man das auch noch sehen kann, diese Position. Und das ist schon beeindruckend.
Und das machen Sie logischerweise jetzt nicht alles ganz alleine, sondern da gibt es ein Team, 2-3 Leute um sich herum.
Ja, kleines Team.
Die Ihnen dabei helfen. Aber ja. Ich meine, Sie sind ja schon wirklich da jetzt jeden Tag oder zumindest irgendwie regelmäßig in kurzen Abständen aktiv. Sogar einzelne Formate neu erfunden, irgendwie These Talks. Da war dann wieder vor kurzem der Satya Nadella von Microsoft mal zu Gast, mal so eben. Ja. Und dann testen Sie da auch irgendwie Autos aus dem Konzern, finden die dann wenig überraschend, da muss man ja sagen, dann meistens gut. Aber trotzdem, also das ist schon
ich teste so. Aber auch nicht alle.
Ja, okay. Aber auch Ihre Tochter war schon zu sehen. Da waren Sie im Urlaub
irgendwie. Ja, da wurde ich kritisiert, weil man natürlich sich immer überlegen muss, inwieweit man da Familienmitglieder oder auch überhaupt Angehörige da mit einbezieht. Aber die hatte da Spaß dran, hat gesagt, nö, mach ich. Und von daher war das auch eine Freude mit ihr zusammen.
Okay, aber man merkt schon, das ist so richtig redaktionell getrieben. Man ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie aus Spaß mal was raushaut, sondern da gibt es schon richtig eine Struktur dahinter.
Ja, ich würde nicht nur sagen redaktionell getrieben, sondern wir setzen uns einmal in der Woche zusammen und überlegen, was denn ansteht in der nächsten Woche. Und da gibt es natürlich Kommunikationsbedarf hinsichtlich der Unternehmensstrategie, aber auch Richtung Politik. Wo steht die Politik? Was muss man verstärken? Was sollte man kritisieren? Und dann geht es natürlich auch darum, intern Signale zu setzen, Richtungen festzulegen, Botschaften zu setzen, die wichtig sind fürs Unternehmen. Also es ist vieldimensional. Ich würde es nicht darauf reduzieren, dass es nur redaktionelle Arbeit ist.
Okay. Haben Sie eigentlich den Podcast gehört, den wahrscheinlich größte Podcast bislang aller Zeiten mit einem Automobilchef, in dem ein Joint ausgepackt wurde?
Ich habe den Podcast nicht gehört. Ne?
Aber Sie haben die Story gehört.
Die Story habe ich gehört.
Also das heißt, ich hatte überlegt, ob ich jetzt irgendwie versuchen soll, hier irgendwas mitzubringen. So, aber das heißt, so weit geht es ja nicht, dass wir das mal anhören.
Nee, so weit geht es nicht.
Okay. Erwartet uns denn noch sozusagen im Autobereich an Neuerungen jetzt auf der sagen wir mal, nicht nur Produktsicht, sondern auch kaufmännisch? Es gibt jetzt irgendwie immer mehr so Abo-Modelle, die man in der Wirtschaft sieht. Also jetzt gibt es ja auch die ersten Auto-Abos, Polestar und sowas. Wie sehen Sie das?
Ja, gibt es für uns auch. Für uns natürlich auch eine tolle Chance. Wir sind ja eines der wenigen wirklichen Mehrmarkenunternehmen, ne? von Skoda bis Porsche, Bentley, Lamborghini. Und da bieten sich solche Abo-Modelle natürlich an, weil die Kunden unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse haben, für die Ferien vielleicht ein anderes Auto wollen als während der Woche oder vielleicht während der Woche gar keins. Also da ist viel, viel Bewegung. Wir versuchen auch bei all diesen Marktsegmenten dabei zu sein. Auch im Sharing sind wir aktiv, allerdings nur mit Elektrofahrzeugen, mit Rollern. Neues Spielfeld, das für uns sehr, sehr relevant ist und wo wir auch ausprobieren.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über Börsenbewertung gesprochen. Gucken Sie sich auch ab und zu Uber an, also die Bewertung dort und wie sehen Sie das?
Ja, das hat ja jetzt erstmal in den letzten Monaten doch stark auch an Bewertung
verloren.
Ich sage jetzt nicht Wert, sondern an Bewertung verloren. Wir haben diese Modelle immer schon sehr kritisch gesehen, weil man muss sich ja dann letztlich schon fragen, was bringt es wirklich für die Welt der Mobilität an Fortschritt, an was bringt es für die Städte. Und wenn man es mal darauf reduziert, auf das Ride-Hailing, das ja das Kerngeschäft ist von Uber, da muss man schon sagen, dass es einfach auch Wachstumsgrenzen hat, die Städte, wo sie Ride-Hailer vollständig etabliert sehen oder ausgerollt haben. Da ist in der Regel ist es verbunden mit dem Niedergang des Taxigewerbes. Da sagt jetzt mancher, okay, ist nicht so schlimm, mag dahingestellt sein. Aber dann gibt es eben einfach eine Zunahme des Verkehrs auf den Straßen, in der Regel meistens so plus 50% zum früheren Taximarkt. Und dann kollabiert es. Ja, und es ist ja eigentlich, ich sag mal, für viele Städte keine Lösung. Es wird dann auch limitiert in der Regel. Von daher haben wir dieses Modell für uns immer auch relativ kritisch betrachtet. Also im Prinzip eine Mobilitätsplattform zu etablieren, die Angebot und Nachfrage matcht, was ja Uber so macht. Ne? Und darauf eine Marge zu nehmen, 10, 15 oder 20%. Für uns haben wir das als nicht weitgehend genug gesehen. Wir haben einen Mobilitätsdienst in der Erprobung in Hamburg, Moja, der sehr gut funktioniert, der aber auch, glaube ich, einen Nutzen bietet, einen Zusatznutzen bietet. Das sind reine Elektrofahrzeuge und es ist eine Bündelung von Mobilitätsbedarfen, wo eben mehrere Leute sich einen Shuttle teilen und dann zum Flughafen fahren oder in die Innenstadt mit leichten Umwegen. Das führt zu einer Entlastung des Verkehrs. Es sollte natürlich auch kein Wettbewerb zum öffentlichen Nahverkehr sein, weil der natürlich erste Priorität haben sollte. Aber ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Ist man denn trotzdem manchmal so ein bisschen irritiert oder sogar auch neidisch als Chef auf so ein Uber, weil die ja ohne wirklich Geld zu verdienen wahnsinnig viel wert sind. Ja. Und man hat das, oder ich habe das Gefühl, generell
wahnsinnig viel wert waren.
Ja. Oder ja, immer noch.
Immer noch wert
sind. Immer noch, ich weiß nicht, wo sie gerade stehen, aber sicherlich bei einigen Milliarden. Ja. Dafür, dass sie ja de facto kein richtig starkes Geschäftsmodell eigentlich haben. Und auch wenn man so guckt, was jetzt da passiert dann so bei großen Digitalfirmen, Amazon, ja auch mit ganz wenig Ergebnis. Tesla jetzt seit ein paar Quartalen schon, aber auch nicht so viel Ergebnis im Vergleich. Trotzdem alle riesig viel wert. Hat sich da so ein bisschen was verändert, dass auf einmal manche Firmen sich diesen klassischen Bewertungsrhythmen oder Regularien entziehen können und sagen, wir machen nur noch Story, wir machen nur noch Zukunft und werden darauf bewertet und sie müssen teilweise wirklich hier jedes Quartal Ergebnis abliefern, um irgendwie eine vernünftige Bewertung hinzubekommen?
Ja, aber die Investoren bewerten ja jetzt nicht den Ist-Zustand. Ne? Ich meine, wenn man Uber oder Lyft oder diese Reiteller, die verbrennen ja wirklich signifikant, auch vom Umsatz 30% oder so. Ne? Es wird keinem Investor auf Dauer gefallen, sondern der Investor projiziert da rein einfach, dass irgendwann die sehr margenstark und mit wenig Aufwand einfach sehr viel Geld verdienen würden. Und das ist die Frage, glaubt man diese Geschichte? Ne? Ist diese Geschichte, hat diese Geschichte Substanz? Und dort, wo die Geschichte Substanz hat, ist ja dann auch das Investment auch berechtigt, ne? wo man davon ausgehen kann. Es wird ja nicht bezahlt.
Das weiß ja keiner, ne?
Naja, also, aber man kann sich natürlich überlegen, in einer zukünftigen Welt, kann das funktionieren, was man da liest.
Aber bei Uber ist auch zum Beispiel so, am Ende kann es nur richtig klappen, wenn es dieses autonome Fahren wirklich gibt. Dann ist, glaube ich, für die eine Chance, nochmal ihre Marge zu verbessern und so hat man das Gefühl.
Ja, vielleicht, weil wenn es autonomes Fahren, was ändert sich durchs autonome Fahren? Der Fahrer ist raus, aber wenn Uber der Einzige ist, der autonom fährt, dann ja. Aber wenn es mehrere gibt, gibt es ja wieder Wettbewerb. Ne?
Wie ist denn das eigentlich? Was ist denn Ihre Prognose für autonomes Fahren?
Ja, wird es geben. Meine Einschätzung ist zwischen 5 und 10 Jahren, weil sich einfach noch sehr viel tut auf dem Thema künstliche Intelligenz. Das Mooresche Gesetz der künstlichen Intelligenz ist ja noch nicht so ganz beschrieben, aber man geht momentan zwischen einer Verdopplung der Rechenzeit zwischen 6 Monaten und 9 Monaten aus, also zweimal so schnell als normale Rechner. Und dann kann man schon projizieren, dass dann hätten wir in den nächsten 10 Jahren nochmal eine Vertausendfachung der Rechenleistung in der Bildverarbeitung. Und das müsste reichen.
Okay. Und ist das eine gute Nachricht für VW oder ist das eine schlechte Nachricht? Weil mein Gefühl ist so, eigentlich ist die Bedrohung aus autonomer Fahren-Thematik viel größer, wenn dann auf einmal irgendwie man gar nicht mehr unbedingt.
Ich würde es nicht als Bedrohung sehen. Das ist eine großartige Chance, weil wir natürlich, wenn das Auto selbstständig fahren kann, wird es dramatisch sicherer. Faktor 10, vielleicht Faktor 100 sicherer als heute. Und man kann dann die Zeit natürlich auch ganz anders nutzen. Die Zeit wird wahrscheinlich nicht weniger werden im Auto, weil die Verkehrsfläche einfach limitiert bleibt. Für die Verkehrsfläche gibt es eigentlich keine wirkliche Perspektive aus heutiger Sicht. Und dann kann man eben, wenn man autonom fährt, schon davon ausgehen, dass die Leute dann noch mehr Zeit im Auto verbringen. Wenn sie noch mehr Zeit im Auto verbringen, dann wollen sie wahrscheinlich schon Komfort an Auto, auch nach ihren persönlichen Vorlieben, vielleicht auch noch die richtige Marke. Aber ich sehe das eher als eine Chance für.
Okay, dass dann auch noch genauso viele Autos verkauft werden wie heute, weil man braucht dann ja nicht mehr unbedingt.
Ja, das ist die Frage des Sharing. Ne? Ist man wirklich bereit, ein Auto zu teilen? Ja. Da gibt es sicherlich viele, aber weltweit gesehen, muss man sagen, ist der Drang ins eigene Auto, zum Eigentum oder dann auch Leasing oder Miete nach wie vor sehr, sehr stark.
Aber Sie sind sich generell auch relativ sicher, dass es also autonom kommt und Elektro kommt auch, also andere Verbrennungs- oder Zellen oder was so alle Antriebsmöglichkeiten da diskutiert werden, daran glauben Sie nicht, das haben Sie auch relativ deutlich klar gemacht, irgendwie ganz ungewöhnlich eigentlich, weil man ja immer so eine gewisse Diplomatie erwartet und ich habe das so ein bisschen recherchiert und dann auf einmal wurde mal jemand deutlich. Wie kam es?
Ja, ich glaube, man muss deutlich sein, weil wenn man rational auf das Thema Antriebsstrang guckt und sagt, wir müssen erste Schritte Richtung CO2-Neutralität im nächsten Jahrzehnt schaffen, dann gibt es nur die Elektromobilität, die wirklich funktioniert. Dass sie funktioniert, ist nachgewiesen. Und elektrisch fahren funktioniert für breite Bevölkerungsschichten praktisch für den ganzen Bedarf an PKWs, die wir haben. Und die Alternativen sind sehr viel aufwendiger und sehr viel teurer. Also insbesondere die Thematik Wasserstoff würde dazu führen, dass man dreimal so viel Energie braucht, weil der Wirkungsgrad, die Wirkungsgradkette zwischen der Windmühle und dem Auto einfach ein Faktor 3 schlechter ist als beim Elektrofahrzeug. Das heißt, sie brauchen dreimal mehr Energie, das fahren wir damit dreimal so teuer. Das lohnt sich nicht. Dazu müsste man noch mal eine Infrastruktur an Tankstellen aufbauen. Synthetische Kraftstoffe noch mal schlechter. Faktor 6, 5 bis 6 mehr Energiebedarf. Sie brauchen also 5 Windmühlen, um die gleiche Strecke zu fahren wie mit einem Elektroauto mit einer Windmühle. Und das wird sich nicht durchsetzen. Sehr, sehr. Also das kann man auch gar nicht subventionieren, so viel Geld. Von daher, glaube ich, kann man da schon sehr klar sein, dass das, was in den nächsten 10 Jahren hier passiert, wird Elektro sein. Und warum ich das so explizit vertrete, ist natürlich auch, weil wir eine Richtung brauchen, eine gemeinsame. Das ist ja ein Systemwechsel. Ein Systemwechsel, der begleitet werden muss von der Infrastruktur. Wir brauchen CO2-freie Energie. Es macht keinen Sinn, Elektroautos zu fahren, solange wir Strom mit Kohle produzieren. Und wir brauchen natürlich auch eine Ladeinfrastruktur. Wir brauchen auch die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch die staatlichen Prioritäten für Elektromobilität. Sonst wird es nicht funktionieren, weil es ein Systemwechsel ist. Wenn man das offen lässt, wird gar nichts passieren.
Okay, aber wenn ich jetzt irgendwie die ganzen positive Erfahrungen, die ich habe, also jetzt mit e-tron zum Beispiel,
das funktioniert doch.
Hervorragend. Das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen tatsächlich Sorge habe, ist halt mit der Ladeinfrastruktur. Ja. Und das ist halt so, dass man sich genau überlegen muss, wo fahre ich hin, wo kann ich dann tanken, wie lange dauert es?
Sie haben sicher auch die Ladekarte in Echtzeit, ne? Wo ist die nächste Schnellladestation? Und wenn Sie dann mal schnell laden, merken Sie, es geht eigentlich überraschend schnell. Ja. Ne? Mit 150 kW sind Sie in 10 Minuten haben sie 100 Kilometer geladen.
Ne? Man trifft da immer ganz interessante Leute an den Ladestationen. Das ist immer ganz lustig. Da sind sozusagen die Pioniere, treffen sich an den Ladestationen.
Es sind schon mehr als Pioniere jetzt. Ja.
Okay. Sprechen Sie dann auch mit anderen deutschen Gründern im Mobilitätsbereich, die jetzt nicht unbedingt Auto, aber sozusagen es gibt ja diese ganzen Flugzeugthemen, Lilium, Aviation und sowas.
Natürlich.
Haben Sie da auch Austausch mit?
Ja, wir haben natürlich auch bei uns in der Forschung Vorausentwicklung einige Projekte, auch viele Projekte, wo wir zusammenarbeiten, auch mit Hochschulinstituten. Und natürlich haben wir ein existenzielles Interesse, da dran zu bleiben und zu verstehen, was da passiert. Ne? Stellen Sie sich vor, das würde wirklich funktionieren mit der Flugmobilität. Das könnte viele Autos ersetzen und wir müssten dann da ganz schnell rein. Wird auch funktionieren, aber es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern.
Okay, aber da könnte sein, dass da was aus Deutschland kommt? Also glauben denn die deutschen
Firmen? Ja, es gibt in Deutschland zahlreiche Engagements in dem Bereich. Ja.
Okay, aber da sind Sie ja dann, man fragt sich, wie das alles in einen Tag reinpasst. Also ich meine, Sie haben ja...
ich habe auch viele Leute und sehr viele kompetente Leute. Ich muss nicht alles selbst machen.
Welche Rolle spielt denn aktuell der chinesische Markt? Das ist schon der größte jetzt.
Ja, wieder, ne? Ja, für Volkswagen ist es der größte Markt. Es ist auch weltweit der größte Automobilmarkt. Wir haben dort einen Marktanteil über 20%, sind dort historisch auch mit den meisten unserer Marken schon lange Jahre, zum Teil Jahrzehnte. Sind sehr froh, dass der Markt sich schnell erholt hat. Wir sind über den Vorjahreszahlen jetzt in den letzten Monaten und perspektivisch auch bis zum Jahresende. Und ja, es ist ein guter Anker, den wir dort haben.
Absolut. Also ich meine, ich verfolge ja auch logischerweise die Corona-Entwicklung und man liest dann, dass da jetzt ja wieder das alte Leben da ist. Und die machen da Events mit 120.000 Leuten und ne, die Zahlen sind überall wieder normal oder sogar höher. Aber dennoch hat man das Gefühl, jetzt auch unabhängig von Corona, man hängt schon so ein bisschen auch von diesem Land ab. Ne? Das macht ihnen das auch manchmal Sorgen, dass da ja auch Leute relativ kraftvoll entscheiden können und sagen, das machen wir jetzt mal anders hier. Zum Beispiel die ganzen amerikanischen Digitalfirmen dürfen da ja teilweise gar nicht
am Markt operieren. Ne?
Mhm. Ja, ja, China hat sich eine eigene digitale Infrastruktur aufgebaut, ist unabhängig von den großen Software-Tech-Firmen, aber nicht von der Halbleiterherstellung in den USA. Also China hat schon nach wie vor eine hohe Abhängigkeit von den USA. Ich bin sehr froh, dass wir in China sind. Das ist eine Ertragssäule, sichert viele Arbeitsplätze hier in Deutschland. Wir haben 20.000 Entwickler. Man kann sagen, dass fast die Hälfte davon arbeiten für China. Von daher ist es für uns auch eine große Quelle für Ertrag und für auch Beschäftigung. Und China wird zunehmend auch ein sehr stark innovationsgetriebener Markt, auch im Automobil, beim autonomen Fahren, bei Elektrofahrzeugen. Und von daher ist es für uns, glaube ich, auch ein weltweiter Wettbewerbsvorteil, dass wir stark in China sind und in China auch das ein oder andere entwickeln und auch gute Partnerschaften haben. Dieses Thema der Ökosysteme, dass man im Prinzip mit einer anderen IT-Architektur in die Autos rein muss und andere Regularien hat, das ist verkraftbar, weil der Markt für sich einfach sehr, sehr groß ist.
Aber also die Sorge, dass die eines Tages ein bisschen entscheiden wie bei Google nach dem Motto, geht ja nicht mehr weiter für euch, das hat man nicht.
Doch, natürlich hat man diese Herausforderung. Wir müssen uns dort bewähren. Wir haben einen ganz starken lokalen Wettbewerb. Wir haben sehr preisaggressiv. Wir sind eher im höheren Preissegment angesiedelt in China und wir müssen uns Jahr für Jahr durchsetzen gegen eine immer stärker werdende lokale Wettbewerber, die auch sehr aggressiv unterwegs sind. Aber es macht uns, hält uns frisch.
Ja. Und kommen die chinesischen Firmen denn auch auf den deutschen Markt? Weil ich nehme die hier noch gar nicht wahr.
Also ja, die sind natürlich erstmal beschäftigt mit dem unglaublichen Wachstum in China. Aber wenn das mal sich abflacht, werden sie sicherlich kommen. Einige unserer Partner, wir arbeiten mit der SAIC, ist ein Shanghai-basiertes großes Automobilunternehmen. Die sind mittlerweile hier in Europa mit ihren Produkten, auch mehrere Wettbewerber, die kommen.
Und sprechen Sie sozusagen auch regelmäßig logischerweise mit deutschen Politikern? Also Ihr Aufsichtsrat ist ja auch besetzt mit deutschen Politikern zum Teil, aber auch mit chinesisch nehme ich an. Also dass Sie regelmäßig im Austausch sind, auch mit den Chefs dort des Landes?
Ja, ja.
Und das läuft aber gut, da versteht man sich gut.
Ja, wir reden natürlich im Wesentlichen über geschäftliche Entwicklung, über die Einschätzung der Märkte, über Regularien, über das Thema Elektrifizierung, Antriebsstränge, über autonomes Fahren. Aber wir haben den Zugang zu den auch zur chinesischen Verwaltung, ja.
Okay, also Daumen drücken, dass das die nächsten Jahre alles weiter gut funktioniert, ne?
Ja, absolut.
Und USA, wie sehen Sie das? Also ich meine, das ist ja sehr viel Bewegung in dem Land. Sagen Sie mal ein paar Worte dazu.
Ja, USA war sehr bewegt, insbesondere jetzt über die letzten 2-3 Jahre, als Präsident Trump eben angekündigt hat, Importzölle, Zölle, die uns schwer getroffen hätten. Wir sind natürlich mit den Premium-Marken Porsche, Audi, die einen hohen Absatz in den USA haben, die aber dort nicht produzieren, auch sehr exposed, also sehr angreifbar. Wir konnten diese Diskussion, ja, ich sage mal, bewältigen, moderieren. Wir investieren sehr stark in den USA, in Chattanooga, bauen dort auch eine Elektrofabrik auf, auch eine gemeinsam mit einem Partner eine Fabrik für Batteriezellen, sind aus meiner Sicht gut unterwegs mit unseren Produkten. Die Marke Volkswagen hat in den USA so einen neuralgischen Punkt, darf ich es mal nennen. Sie war mal in den Nachkriegsjahren sehr, sehr erfolgreich zu Zeiten des Käfers, des Bus. Und dann kamen schwierige Jahrzehnte mit rauf und runter. aber das jetzige Team unter der Leitung von Scott Keogh, der dort Audi aufgebaut hat, ist sehr, sehr gut unterwegs, haben viele neue SUVs eingeführt, kommt jetzt in den nächsten Wochen nochmal so ein kompaktes SUV, der Taos aus Mexiko dazu. Also ist gut unterwegs und dann kommt der große der große unternehmerische Schritt auch in Amerika, es mit Elektroautos zu versuchen. Der ID.4 wird dort produziert werden. Den ID.Bus werden wir dorthin exportieren. Wir haben dort uns beteiligt am Aufbau der Ladeinfrastruktur in den USA und wollen dann mit der Elektromobilität auch in den USA einen Durchbruch schaffen.
Ich habe mich ja kürzlich im Rahmen unseres Börsenspiels hier mit den Podcast-Stammgästen als Salesforce-Aktionär zu erkennen gegeben und entsprechend verfolge ich seit vielen Jahren, was Salesforce so macht. Wir alle tun das hier bei OMR, denn gerade im Bereich B2B-Marketing haben die eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte geschrieben. In den letzten 20 Jahren eine der wertvollsten Firmen der Welt geworden, Salesforce. Wie haben die das gemacht? Das kann man sich jetzt noch mal ein bisschen anhören, denn im Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann ist die Claudia Linsenmeier zu Gast und die Claudia ist CMO bei Salesforce und erklärt da genau, wie B2B-Marketing funktioniert, welchen Stellenwert zum Beispiel Community Management da im Marketing-Mix hat oder die besondere Relevanz von Trust in der Kundenbeziehung. All das natürlich immer am Beispiel von Salesforce. Wie haben die ihre Firma so groß bekommen? Kann man sich anhören. Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann ist immer ein guter Tipp, genauso wie der Erik selber, ein super Typ. Hört rein, überall da, wo es Podcasts gibt, alle Links in den Shownotes und unter unserem Artikel auf der Website omr.com.
Und die Marken sind nach wie vor auch relativ gut unterwegs. Also ich meine, wenn man jetzt sich auf so ein Gespräch vorbereitet, dann klar gibt es ja dieses große Thema, was ist da nun passiert mit dem Diesel und so. Aber das hat ja scheinbar jetzt natürlich sehr viel Wellen geschlagen, auch politische Wellen. Aber es hat die Marken jetzt nicht wirklich belastet, hat man das Gefühl.
Ja, gut, an der Oberfläche ist es vielleicht so, die Marken stehen gut da, sind auch wieder jetzt ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, auch wieder profitabel, die Mehrzahl der Marken. Da wird gut gekämpft, wir haben gute Produkte und gute Teams dort. Aber man darf nicht unterschätzen, das Thema Diesel hat uns schon sehr viel Substanz gekostet, finanzielle Substanz, aber natürlich auch Fokus über 5 Jahre, die Autos zu reparieren, die Rechtsfragen zu klären, die Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Das hat schon sehr viel Kraft gekostet.
Aber es ist auch wirklich so, dass dieses Kundenvertrauen auch im Kern erschüttert war. Ich habe das Gefühl, dass das teilweise ein Medienthema war und wie so häufig, dass dann die Breite der Bevölkerung das irgendwann nicht mehr wahrnimmt und da gar nicht so empfänglich für ist.
Nee, wir haben schon großen Vertrauensverlust erlitten, zumindest die zentral betroffenen Marken, also Audi und Volkswagen auf jeden Fall. Aber man hat natürlich auch alles getan, um das Kundenvertrauen wieder zu gewinnen. An der einen oder anderen Stelle ist uns das gelungen, glaube ich, durch engagierte Arbeit, aber wir sind da noch nicht durch.
Okay. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich wollte noch, die Automobilbranche liefert ja so viele unglaubliche Geschichten, nicht nur Elon Musk. Vor kurzem.
Aber ist doch toll, ne? Auto ist
doch. Absolut.
Also neben Medien ist wahrscheinlich Auto. Ja.
Und bald wird das ja auch alles eins, wie Sie gerade gesagt haben. Dann passieren Medien im Auto. Eine unglaubliche Mediengeschichte, die ich in den letzten Monaten verfolgt habe, ist die von dem ehemaligen Nissan- und Renault-Chef, der dann geflohen ist. Haben Sie, also diesem Herrn Gosen, haben
Gohn,
Sie
den mal, Carlos Gohn, ja.
Oder Gohn, genau. Ja. Haben Sie den mal kennengelernt?
Ja.
Und waren Sie darüber überrascht, als das passiert ist?
Ja, war ich.
wie ist das was zu erklären?
Das kann ich nicht erklären. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn geschätzt, weil er ein sehr analytischer, fordernder Manager war, auch international erfolgreich mit der Partnerschaft Japan-Frankreich. Zu den Vorgängen dürfen Sie mich nicht befragen, ja. Da weiß ich nicht mehr.
Aber dann machen Sie auch morgens den Rechner an oder die Zeitung auf und denken sich, was gibt's doch gar nicht.
Ja, das stimmt, ja.
Okay. Neben den ganzen Ämtern bei VW sind Sie ja auch noch irgendwie selbst Aufsichtsrat bei Infineon und bei.
Nicht mehr.
Ah, okay.
Nicht mehr, wegen, das war zu viel. Ich musste das aufgeben, weil ich einfach bei Volkswagen dann auch zusätzliche Ämter übernommen hatte, als ich gewechselt habe von der Marke in den Konzernvorstand. Finde ich schade. Infineon ist ein tolles Technologieunternehmen, eins der wenigen in Deutschland und es geht mir ein bisschen ab.
Und Bayern ja auch noch, ne?
Bei Bayern auch, ja, weil wir sind Anteilseigner bei Bayern und da bin ich im Aufsichtsrat, werde es aber bald an den Herrn Düssmann abgeben.
Für Audi. Okay, aber das läuft eh von alleine bei Bayern, hat man das Gefühl.
Läuft gut, ne?
Ja, das ist ja unglaublich eigentlich.
Ist ein tolles Management-Team da, muss man wirklich sagen. Das wirkt von außen relativ locker und so, aber da wird sehr, sehr konzentriert gearbeitet und sehr professionell.
Wie ist das eigentlich generell mit Sport? Also man hat das Gefühl, Sport liefert schon sehr viel irgendwie Sponsoring-Kraft und sehr viel Markenwahrnehmung und sie engagieren sich auch an verschiedensten Stellen.
Wir machen viel Fußball.
Fußball. Ja,
Fußball. Volkswagen hat die Nationalmannschaft, den DFB unter Vertrag und Audi macht Bayern. Wir haben hier die Wolfsburger.
Ja, genau.
Damen und Herren. Fußball passt gut zu uns, passt, finde ich, gut zur Marke Volkswagen. Ist ein demokratischer Sport, ein Teamsport, ist weltweit einsetzbar, hat in China eine große Bedeutung, in den USA eine wachsende Bedeutung. Deswegen engagieren wir uns stark im Fußball.
Aber eigentlich wäre so Automobilrennsport noch naheliegender.
Ja, sind wir ja auch. Ne? Wir machen ja Audi und Porsche sind in der Formel E. Aktiv.
Aber auch nur, also das ist wirklich schon richtig der strategische Schritt. Formel E, also Formel 1 und so ist kein Thema.
Ja, Formel 1 war bisher kein Thema. Nein.
Okay, aber das ist ja sehr diplomatisch formuliert. Sie gucken sich gerade um. Aber eigentlich ist das ja eine große Diskussion. Formel 1, die weltweite Rennserie, so, wo man denkt, eigentlich darf es die ja gar nicht mehr geben, wenn man jetzt überlegt, so, was da passiert, wie viel das kostet an CO2-Ausstoß, das zu machen und so. Da sind sie dann gar nicht so kritisch.
Ja, es hat einfach eine große Bedeutung, die Formel 1, auch weltweit als Motorsport, ne? Aber momentan ist es kein Thema für uns.
Okay, also es bleibt erstmal beim Fußball. Und ich meine, außer
Fußball.
Okay. Ja gut, ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht und drücke Ihnen die Daumen oder uns allen am Ende. Manchmal hat man das Gefühl, Sie verantworten ja nicht nur die Firma hier mit 600.000 Leuten, sondern auch ein Stück weit irgendwie die Zukunft des Landes. Ne? Das denken Sie auch manchmal drüber nach, dass es
ja
noch viel mehr
Verantwortung ist? Ja, ich glaube auch, da ist was dran, ne? Weil wir haben in Deutschland natürlich diese Historie in der Mechanik, Elektromechanik, aber eben wenig Erfolg bisher in der Digitalisierung. Ne? Wir haben keine großen Tech-Unternehmen. Da gibt es interessante Startups und viel Technologie, aber der große Erfolg blieb uns bisher verwehrt und das Auto wird ein sehr digitales Produkt in dem nächsten Jahrzehnt und es wird sich entscheiden, ob wir dabei mithalten können, vielleicht vorne dabei sein können und damit natürlich auch für den Standort viel leisten können. Oder ob wir da vielleicht ins zweite Glied müssen und vielleicht nur noch die Hüllen bauen für irgendwelche Technologieunternehmen. Das ist ein großer Wettbewerb. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden alles tun, um unsere Position zu halten und die neue Position zu erobern.
Und können Sie sich vorstellen, dass einige Zulieferer, ich meine, das Land ist ja nicht nur die Automobilfirmen selber, sondern logischerweise die ganze Zulieferindustrie, dass das für die auch ein Schreckensszenario ist, dass die sich auch Sorgen machen, was da gerade passiert?
Ja, ich würde nicht sagen Schreckensszenario. Es ist immer die Frage, ne, so ein Wandel hat immer Risiken und Chancen. Chancen für die Innovativen, die sich schnell bewegen, die Chancen sehen und Risiken für die verharren, die festhalten am Bestehenden. Und in der Zulieferindustrie, glaube ich, gibt es beides.
Okay, also das heißt, da aber ein Wandel kommt. Also da werden nicht
Wandel kommt.
Alle werden da nicht, also es wird nicht so bleiben können wie bisher und wir werden da eher verlieren als gewinnen.
Na, das würde ich nicht sagen. Es wird neue geben, ja, und die werden auch neue Arbeitsplätze schaffen. Werden alle Etablierten den Schritt in die Zukunft schaffen? Mal sehen.
Okay. Aber generell sind Sie sozusagen jetzt mit Blick aus Ihrer Position auf die Welt eher Optimist oder eher denken sich, oh, das waren ja schon richtig gute Jahre?
Aber wir müssen uns schon anstrengen, um da vorne mitzuhalten. China wird sehr, sehr schnell werden, ist natürlich auch sehr als politisches System ein sehr schwieriger Wettbewerber durch die starken dirigistischen Maßnahmen, die dort auch industriepolitischen Maßnahmen, durch die Synchronisation zwischen politischem System und der Wirtschaft und eine Grundschnelligkeit, die die Chinesen haben, sehr gute Ausbildung, sehr fokussiert, sehr viel, ich sag mal Ehrgeiz und auch Lust daran, Technik zu machen und Zukunft zu machen. Und natürlich die Amerikaner, die jetzt für diese nächste Dekade oder das, was im Wandel da kommt, tendenziell besser aufgestellt sind mit den großen Softwareunternehmen, mit einem guten Know-how auf der Halbleiterseite, mit einem Vorsprung auf der künstlichen Intelligenz. Also es wird nicht einfach für Deutschland und Europa, aber ich glaube, wir haben Chancen. Und wenn wir Gas geben, in der Semantik des Automobils, wenn wir Gas geben, dann kann es da schon gelingen.
Okay. Na gut, also wir hoffen es. Sie sind da ja mitentscheidend in Ihren verschiedenen Funktionen. Ich drücke Ihnen die Daumen und vielen, vielen Dank, dass wir ein bisschen sprechen konnten.
Danke, Herr Westermann.
Alles klar. Ja. Tschüss.
Bevor wir hier durch sind, möchte ich noch hinweisen auf den nächsten Kursstart an unserer OMR Academy. Da startet am 4. Dezember der Digital Marketing Analytics Kurs. Und wie immer geht es 10 Wochen lang mit 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche um die harten Themen, in diesem Falle hinter Digital Marketing Analytics. Alles, was man wissen muss, sehr, sehr tief rein. Man bekommt nachher ein Zertifikat. Man lernt eine ganze Reihe von Experten kennen innerhalb dieses Kurses. Natürlich alles digital, auch aus dem Homeoffice, locker machbar. Wir erweitern unser Kursangebot immer weiter. Das nächste, was jetzt kommt, wie gesagt, ist am 4.12. Digital Marketing Analytics. Schaut am besten mal rein. omr-academy.de. Gemeinsam von uns und unserem Partner, den Head Start Studio.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.